Und wenn wir uns das nochmal so ein bisschen aus der Praxisbrille angucken, die Pausche macht einfach auch einen riesen, riesen Unterschied. Jeder, der die Möglichkeit hat, ja, eine Pausche auszutauschen, weil es vielleicht eine Klettpausche ist, sollte das auf jeden Fall mal damit ein bisschen rumspielen, mal gucken, was das für Auswirkungen auf einen selber hat oder eben auch auf die Kunden. Was ich ganz häufig tatsächlich sehe in der Praxis, und das ist für mich auch total der Gamechanger gewesen, mit flexiblen Pauschen zu arbeiten, also mit, ja, also Klettpauschen. Das große Problem ist, wenn die Pausche das Knie blockiert. Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohleber, deine Sattelwissenschaftlerin. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel, direkt aus der Praxis für die Praxis. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Ja, ich mache heute weiter mit der Saddle Science Series und wir haben das letzte Mal ja schon über die Biomechanik und die Auswirkung des Sattels auf die Biomechanik des Pferdes gesprochen. Und da gibt es ja noch ein paar Punkte ja weiter zu betrachten, denn tatsächlich hat der Sattel natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die Biomechanik des Reiters. Und im Umkehrschluss hat der Reiter natürlich auch wieder Auswirkungen auf das Pferd und das Pferd Auswirkungen auf den Reiter und den Sattel. Also ihr seht schon, das ist so ein ganzes Zusammenspiel aus Pferd, Sattel und Reiterinteraktion. Das kann man eigentlich gar nicht so wirklich voneinander trennen in der Praxis. Aber um die einzelnen Elemente besser zu verstehen und vor allem auch den Zusammenhang zwischen den einzelnen Elementen Pferd, Reiter, Sattel besser zu verstehen, versuche ich das eben hier einmal so ein bisschen voneinander zu separieren, wo das denn möglich ist und die einzelnen Bausteine etwas genauer zu beleuchten. Und heute schauen wir uns vor allem dann eben auch die Biomechanik des Reiters in Bezug auf den Sattel an und wie die Auswirkungen des Sattels auf den Reiter sind und schließlich auch, wie die Auswirkungen des Reiters aufs Pferd und die Auswirkungen des Pferds auf den Reiter sind. Und starten wir mal direkt mit Sattel und Reiter. Ich habe hier ein paar Studien rausgesucht, die ich total spannend finde, weil sie tatsächlich auch in der Praxis so, ja, also eigentlich mega praxisrelevant sind. Und zwar gab es eine Studie in, jetzt muss ich gerade selber denken, 2023 war das gewesen, von Murray et al. In der Gruppe von Russell McKechnie-Grier. Ihr kennt den Namen mittlerweile schon. Er macht ja sehr viel in Sachen Saddle Research. Und zwar wurde hier untersucht, wie eine unterschiedliche Pauschenform sich nicht nur auf die Reiterbiomechanik, sondern tatsächlich auch auf das Pferd auswirkt. Und zwar haben sie bei 18 Pferden mit insgesamt 6 Reitern, ein hohes Dressurlevel, Grand Prix, FEI 5 Sterne, untersucht, wie eben zwei verschiedene Pauschendesigns hier Einfluss hatten. Das ist die eine Pausche, die nannten die Pausche S, vielleicht Standardpausche, wie auch immer, war eine klassische vertikale Pausche, etwas starr vom Erscheinungsbild, wie man das vielleicht auch früher noch von den Dressursätteln her kennt. Die Pausche, die dagegen verglichen wurde, Pausche F, ich würde jetzt mal sagen flexibel vielleicht, war eben eine neue aus mehrlagigen Materialien hergestellte Pausche, die anatomisch geformt war, also mit einer konkaven Oberfläche Richtung Oberschenkel. Und es wurde untersucht, einmal die Veränderung in der Reiter-Sattel-Interaktion, aber auch die direkten Effekte der beiden Pauschen oder der verschiedenen Pauschen auf die Reiterkinematik oder Reiterbiomechanik und auf die Pferdebiomechanik. Und was sie sehen konnten mit der veränderten Pausche, also dieser anatomischen Pausche, war zum einen erstmal eine größere Kontaktfläche zwischen dem Reiter und dem Sattel hergestellt. Und nicht nur, also das war um etwa 7% eine größere Kontaktfläche, dass der Reiter irgendwie ein bisschen mehr und saftiger vielleicht im Sattel saß und tatsächlich auch ein höherer Sitzdruck. Also sowohl im mittleren als auch in den Spitzendruckwerten konnte ein höherer Sitzdruck des Reiters im Sattel festgestellt werden mit der flexiblen oder anatomischen Pausche im Vergleich zur starren Pausche. So als wäre der Reiter einfach ein bisschen fester im Sattel drin. Außerdem saß der Reiter aufrechter mit weniger nach hinten geneigtem Oberkörper, insbesondere dann auch während der Stützbeinphase des Pferdes. Das haben die Forscher untersucht mit Satteldruckmessmatten zwischen Sitzfläche und Reiter, sodass hier eben die Kontaktfläche untersucht werden konnte. Und zum anderen auch mit 2D-Videoanalyse, um dann die Reiterkinematik zu untersuchen. Und hier konnte man dann auch weiter noch sehen, dass es auch erhebliche Effekte auf den Reiter, also die Reiterkinematik hatte, also die anatomische Pausche. Und zwar hat er weniger sich im Oberkörper, ja, Flexion und Extension gezeigt, also nach vorne, nach hinten, ja, gebogen oder geneigt, und auch eine reduzierte axiale Rotation, also das Verdrehen des Oberkörpers war auch reduziert mit der anatomischen Pausche. So als würde eben die Position des Rumpfes insgesamt stabiler und vertikaler ausfallen, wenn diese anatomische Pausche eingesetzt wird. Ja, was eben auch auf eine bessere Unterstützung auf Grundlage eben dieser Pausche hindeutet. Und interessanterweise hatte dann der veränderte Sitz des Reiters natürlich direkt Auswirkungen auch auf das Pferd gehabt und auf die Pferdebiomechanik. Denn gerade im vorderen Bereich, und das haben wir ja auch schon im ersten Teil der Biomechanik-Serie sozusagen gehört, in einem der anderen Podcast-Folgen von mir, wo ich schon über die Biomechanik des Pferdes und den Sattel gesprochen habe. Und zwar konnte gezeigt werden, dass mit der anatomischen Pausche und diesem festeren Sitz des Reiters im Sattel und auch diesem stabileren, dieser höheren Rumpfstabilität des Reiters aufgrund der anatomischen Pausche auch das Pferd stabiler wurde, insbesondere im vorderen Bereich, da wo der Sattel im vorderen Bereich aufliegt, nämlich zwischen T5 bis T13. Wir erinnern uns, in der ersten Biomechanik-Folge habe ich viel auch über den Schwerpunkt des Pferdes, T13, gesprochen und den vorderen Bereich davor. Und hier konnte gezeigt werden, dass eben eine Abnahme der Flexion und Extension und auch eine Abnahme der axialen Rotation eben in genau diesem Bereich stattfand. Und vielleicht erinnert ihr euch, das konnte ja auch schon gezeigt werden als, also gerade mit der axialen Rotationsreduzierung, als nur der passende Sattel auf dem Pferd untersucht wurde, noch ohne Reiter. Und ein stabil sitzender, fest im Sattel sitzender Reiter sozusagen mit einer guten Rumpfstabilität, bestätigt das Ganze nochmal. Auch hier ist eben eine Abnahme der Bewegung, was nicht unbedingt negativ ist, sondern könnte eben, das ist zumindest in der Studie ohne Reiter eine Interpretation gewesen, zu einer erhöhten Stabilität des Pferdes im Rumpfbereich führen. Und das kann man sich ja vorstellen, ein wirklich sehr gut ausbalancierter, schön sitzender Reiter sozusagen, hat ja oft auch eine sehr positive Auswirkung auf die Rumpfstabilität des Pferdes und auf die dann am Ende natürlich auch das Bewegungsmuster. Die Pferde zeigten zudem mit dieser anatomischen Pausche auch eine zunehmend laterale Biegung im Bereich dann hinter dem Schwerpunkt T13 bis L3, also bis schon in den Lendenbereich hinein. Das Pferd war flexibler, würde ich jetzt mal sagen, im hinteren Bereich und auch eine erhöhte Karpalgelenksflexion. Also es zeigte mehr Aktion in der Vorhand während der Schwungphase. Und ja, das ist ja eigentlich alles recht positiv. Und wenn wir uns das nochmal so ein bisschen aus der Praxisbrille angucken, die Pausche macht einfach auch einen riesen, riesen Unterschied. Jeder, der die Möglichkeit hat, ja, eine Pausche auszutauschen, weil es vielleicht eine Klettpausche ist, sollte das auf jeden Fall mal damit ein bisschen rumspielen, mal gucken, was das für Auswirkungen auf einen selber hat oder eben auch auf die Kunden. Was ich ganz häufig tatsächlich sehe in der Praxis, und das ist für mich auch total der Gamechanger gewesen, mit flexiblen Pauschen zu arbeiten, also mit, ja, also Klettpauschen. Das große Problem ist, wenn die Pausche das Knie blockiert. Also, das heißt, wenn das Knie auf der Pausche zu liegen kommt, also so ein bisschen abgehoben wird von der Pausche, weil die Pausche möglicherweise zu wuchtig ist, zu lang ist auch, oder eben auch der Vorschnitt zu gering ist und das Reiterbein gar nicht genug Platz findet und dann eben das Knie auf die Pausche rutscht und hier abgehoben wird. Und was passiert dann? Der Reiter sitzt dann so ein bisschen im Charlie Chaplin-Sitz auf dem Pferd. Das heißt, Knie rausgedreht, Fußspitzen nach außen gedreht und die Hüfte blockiert. Also wenn ihr jetzt gerade nicht im Auto sitzt, sondern vielleicht irgendwo locker steht, probiert mal so zu stehen wie Charlie Chaplin. Das zwickt schon ganz schön in der Hüfte und dann auch Richtung Lende hoch. Und dann mit einem sich bewegenden Pferd unter einem wird das auf Dauer doch wirklich sehr unangenehm. Also das sollte natürlich nicht der Fall sein, dass man so ja eingeschränkt auf dem Pferd sitzt, weil der Sattel uns oder beziehungsweise die Pausche uns so einschränkt. Und im besten Fall, wenn eben eine Klettpausche vorhanden ist, kann man die wirklich einfach mal rausmachen und mal gucken, was passiert. Also ob das wirklich so ein Aha-Erlebnis ist, boah, das fühlt sich aber gut an, oder wie sich das dann eben gerade auch in Bezug auf diese ja, Einschränkungen anfühlt. Ganz ohne Pausche reiten ist oft dann nicht ganz so angenehm, weil natürlich auch die Stabilität fehlt. Aber häufig empfehle ich dann eine kleine Oberschenkelpausche einzusetzen. Oder manchmal reicht es sogar auch noch, auch schon die Pausche, wenn es eine Klettpausche ist, einfach mal der Winklung des natürlich nach unten fallenden Beins zu folgen. Also sprich der Winklung des Oberschenkels, dass man die dann einfach so ein bisschen nach vorne klettert. Also den unteren Bereich nach vorne, den oberen Bereich ein bisschen nach hinten, so schräg stellt, je nachdem, wie der Oberschenkel dann gewinkelt runterfällt. Und das ist häufig wirklich schon ein großer Unterschied. Das mache ich immer gerne. Ich habe immer so ein Pauschendisplay da bei mir dabei im Auto mit ja über 20 verschiedenen Pauschenformen. Und da spielen wir ganz gerne mal rum, was für eine Pausche da eben für den Reiter, die Reiterin am besten passt. Und das ist so spannend. Also jeder, der meine Webinare kennt, ich zeige das meistens das Video dazu. Ich hatte das mal in einem Kundenbesuch, in einem Kundentermin. Da hatte die Frau zum Glück auch einen Sattel mit Klettpauschen gehabt. Und noch bevor ich den Sattel überhaupt angepasst habe, habe ich mir die Pausche angeguckt. Denn im Vorreiten, ich mache das ja immer so, dass ich die Reiterin oder Reiter erstmal vor der Anpassung reiten lasse, mir ein Bild davon in der Bewegung mache und daraufhin dann eben Anpassung vornehme und nach der Anpassung dann nochmal zur Kontrolle reiten lasse. Und eben noch vor der Anpassung im ersten Vorreiten gesagt, komm, die Pausche, die blockiert gerade dein Knie, genau wie ich es beschrieben habe. Die Reiterin hatte so ein bisschen Charlie Chaplin Sitz auf dem Pferd gehabt. Ihr Gesäß hat sich auch sehr nach hinten geschoben, Richtung Efter, Erhöhung, Efter Kranz schon. Und war total instabil. Das Pferd ist auch sehr unzufrieden gelaufen. Und ich habe nur die Pausche verändert von der Winkelung. Ich habe noch nicht mal eine andere Pausche eingesetzt. Und das Bild ist wirklich 101. Das ist richtig krass. Sie saß viel ausbalancierter da, konnte gut mitschwingen. Also wirklich von Minute 1 an. Und das Pferd lief deutlich zufriedener. Also das ist echt für mich ein totaler Augenöffner gewesen, wie viel Auswirkung doch die Pausche hat. Und da haben wir dann relativ schnell auch eine Lösung gefunden für ihr vermeintliches Sattelproblem, was eigentlich ein Pauschenproblem war. Genau, also das empfiehlt sich in jedem Fall in der Praxis mal auszuprobieren, wenn man nicht die Möglichkeit hat, gleich eine andere Pausche einzusetzen, wirklich mal die Pauschenpositionierung ändern oder mal ganz die Pausche rausnehmen, mal fühlen, wie ist denn dann der Unterschied, um sich dann heranzutasten, was brauche ich denn idealerweise als Alternative. Und noch eine weitere Studie in Bezug auf Satteldesign kann man es vielleicht nennen, Beschaffenheit, auf die Reiterbiomechanik. Da habe ich noch eine zweite Studie mitgebracht von BK et al. Aus 2025, also eine relativ neue Studie. Und die finde ich total grandios, weil sie ganz eindrücklich zeigt, was kleinste Sattelveränderungen für erhebliche Auswirkungen haben. Und zwar nicht nur auf den Reitersitz selber, sondern dann indirekt beziehungsweise in sekundärer Folge dann auch auf das Pferd. Und zwar, was haben die gemacht? Die hatten relativ kleine Stichprobenzahl von 8 Pferd-Reiterpaaren. Ich habe das schon mal an anderer Stelle erwähnt. Das ist in den Pferdewissenschaften wirklich schwierig, eine sehr hohe Stichprobenzahl oder hohe Fallzahl zu verwenden, weil wir natürlich extrem standardisierte Bedingungen brauchen. Wir brauchen die entsprechenden Pferde, die entsprechenden Reiter, das entsprechende Equipment und so weiter. Das ist sehr, sehr teuer, das alles so standardisiert zusammenzukriegen. Das kostet Zeit, kostet Geld. Und dementsprechend sind häufig in den Pferdewissenschaften, also gerade auch im Sattelbereich, oder auch in der Ganganalyse, die Fallzahlen relativ gering mit n gleich 8. Das ist natürlich recht wenig. Dennoch kann man da schon, Tendenzen ableiten und erste weitere Ideen und Fragestellen, die dann aufkommen, weiter bearbeiten. Was ich an dieser Studie so toll fand und so interessant fand, wie gesagt, kleinste Sattelveränderungen haben große Auswirkungen. Was haben die also gemacht? Sie hatten diese 8 Pferd-Reiterpaare getestet auf gerader Linie im Trab. Und immer mindestens 80 Schritte oder 80 Tritte dann als Auswertungsgrundlage verwendet. Sie haben IMUs verwendet, Inertial Measurement Units, Inertialsensoren. Das ist das, was ihr aus eurem Handy kennt, dass das Handy weiß, wo oben, unten und rechts, links ist sozusagen. Gerade auch, ihr kennt das, wenn ihr Fotos auf dem Handy anguckt und dreht das Handy, dann dreht sich das Foto mit. Da helfen die IMUs. Die können wir auch aufs Pferd kleben, diese Sensoren. Die sind so Streichholzschachtel groß, sage ich mal. Und die können dann eben die Bewegung im Raum messen und die veränderte Bewegung oder die Veränderung der Bewegung im Raum. Und in diesem Fall jetzt In der Studie vom BK wurde dem Pferd an allen vier Beinen, wurden diese Sensoren befestigt am Brustbein und auch am Reiter. Und zwar einmal im Bereich des Kreuzbeins und im Bereich des Halses. Und sie haben vier unterschiedliche Sättel getestet auf den 8 Pferden. Also immer die gleiche Marke, immer das gleiche Modell, aber in vier Varianten. Und zwar einmal in der Standardvariante nicht verändert und in drei Varianten, die verändert waren. Und die Veränderungen waren zum einen ein 6 mm tieferer Sitz, also nochmal 6 mm, ne, das ist so knapp ein halber Zentimeter tieferer Sitz. 6 mm, also wirklich wenig. 15 mm mehr Rückschnitt. Was ist das? Also wenn ihr euch ein Sattelblatt vorstellt, da wo das Knie zu liegen kommt, das nennt man ja Vorschnitt, beziehungsweise kann das auch Rückschnitt nennen, wenn der Vorschnitt etwas zurückgenommen ist. Also 1,5 cm weniger Vorschnitt oder 1,5 cm Rückschnitt. Und als dritte Variante eine 1 cm Erhöhung im vorderen Bereich, wo die vertikalen Kissen liegen. Also da, wo das Kopfeisen liegt, ne, wo die Kissen drunter sind, vertikale Kissen, das Ganze war um 1 cm erhöht. Also ich sage das deswegen so bewusst und so betont, weil 6 mm, ne, also wie wenig ist das denn an Veränderung? Oder auch 1,5 cm Rückschnitt, das ist wirklich wenig, ne? Wenn man sich das mal so auf der Zunge kurz zergehen lässt. Was haben Sie dann gemessen? Und da wird es dann wirklich spannend. Also Sie haben feststellen können, dass jetzt im Beispiel zum Beispiel, wenn wir mit dem tieferen Sitz starten, also dem Sattel, der diese 6 mm tieferen Sitz hatte, dass es Reiter gab, die in der Beckenbewegung ja, also eine geringere Beckenbewegung hatten, vielleicht eine festere Beckenbewegung. Da ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Fixiert der Sattel die Reiter vielleicht mehr, weil wir nun einen etwas tieferen Sitz haben, Tiefsitzer? Oder krampft, oder ist es vielleicht mehr Stabilität? Ne? Also ist es eher was Positives, was Negatives? Dazu äußert sich die Studie jetzt nicht großartig. Auf jeden Fall, was sie sagen kann, ist, dass die Beckenbewegung des Reiters reduziert war bei einigen Reitern, paradoxerweise bei anderen Reitern aber auch zu mehr Bewegung des Reiters im Sattel geführt hat, was eventuell mit einer Instabilität zusammenhängt. Und jetzt versuchen wir uns das mal so ein bisschen bildlich darzustellen, wenn wir uns, wir haben mal so ganz übertriebenen Flachsitzer mit einem Tiefsitzer vergleichen, und hier sieht man dann tatsächlich auch ein bisschen die eine der Limitationen der Studie, nämlich dass diese vier Sättel, also einmal der Kontrollsattel ohne Veränderung und die drei unterschiedlich veränderten Sättel, das war ein Set. Also es waren insgesamt in der Studie diese vier Sättel, die auf allen 8 Pferdreiterpaaren verwendet wurden. Und natürlich wurde versucht, auch die Pferdreiterpaare relativ ähnlich vom Erscheinungsbild auszuwählen. Dennoch, ja, bei diesen kleinen Veränderungen kann das natürlich schon auch unterschiedliche Auswirkungen haben, je nach Reiterkonformation sozusagen, wie dann der Reiter sitzt, mit mehr Stabilität, Instabilität oder nicht. Und wenn wir uns das jetzt nochmal bildlich vorstellen, was heißt das, wenn jetzt die Beckenbewegung vielleicht mehr fest ist durch einen tieferen Sitz, vielleicht mehr Fixierung im Sattel? Das ist ja so ein bisschen auch die Idee von einem Tiefsitzer, dass wir eben mehr Halt bekommen. In dem Fall der Sattel vielleicht tatsächlich sehr, sehr gut dem Reiter oder der Reiterin gepasst hat und dann den Halt erhöht hat. Im Gegenzug zu anderen Reitern, Reiterinnen, die eben etwas mehr Bewegung erfahren haben, vielleicht auch instabiler im Sattel saßen. Was könnte das sein? Gerade wenn die Sättel von der Sitztiefe einem Reiter nicht ideal passen, weil das Gesäß entweder zu groß ist oder auch der Oberschenkel zu lang ist, dann kriegen wir schnell bei einem Tiefsitzer das Thema oder das Problem, dass das Reitergesäß zu weit hinten Richtung Äfter sitzt. Also dass die Äftererhöhung dem Reitergesäß zu viel Unterstützung bietet, dann unser Becken, unser Reiterbecken nach vorne kippt und wir ins Hohlkreuz kommen. Und das ist dann tatsächlich sehr schwierig, ausbalanciert auszusitzen und kann eben zu mehr Instabilität führen. Das ist jetzt meine Interpretation, wenn ich die Ergebnisse hier lese. Das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, aber das wären so erste Überlegungen, was da passiert sein könnte. Und nochmal, 6 mm Unterschied. Also das ist nicht viel, ne? Genau, und verglichen wurde natürlich immer der Referenzsattel, also der Kontrollsattel mit der veränderten Version. Das heißt, in dem Referenzsattel, wo eben noch diese 6 mm Material auf dem Sattelsitz vorhanden waren, war der Reitersitz bei den später dann instabileren Reitern stabiler gewesen. Ne? Also das ist immer so die Kontrolle zu dem Referenzsattel. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend. Genau, die zweite Version mit dem weniger Vorschnitt, also diesem 1,5 Zentimeter Rückschnitt, hatte zufolge bei einigen Reitern, beziehungsweise bei einigen Pferden, hier wurde dann auf die Pferdekinematik hingewiesen, dass das Hinterbein weniger Retraktion zeigte. Könnte mit einer verminderten Schubkraft zusammenhängen, dass das Hinterbein eben nicht mehr so weit nach hinten rausschiebt, also dass die Schubkraft dadurch vermindert ist. Und wenn wir uns das so ein bisschen überlegen, was hier passieren könnte, wir denken uns jetzt gerade mal so ein bisschen in den Reiter rein, wie der aussieht, wie der, was für einen Oberschenkel der hat und wie vielleicht dann das Bein auch auf dem Sattelblatt liegt und auf dem Vorschnitt liegt. Und da spielt vielleicht auch wieder die Pausche eine Rolle. Wir haben ja vorhin schon auch lange über Pauschen geredet. Wenn der Vorschnitt jetzt etwas zurückgesetzt wird und die Pausche, das darüber äußern Sie sich nicht in der Studie, aber eben möglicherweise fest montiert ist, dann kann das dazu führen, dass bei einigen Reitern eben der Oberschenkel nach hinten gedrückt wird, vielleicht auch ein bisschen blockiert wird, das Knie, wie vorhin schon erwähnt. Und gerade auch wenn der Oberschenkel nicht ganz zum Vorschnitt dann mehr passt, sondern eigentlich zu lang ist für den Vorschnitt, das Reitergesäß nach hinten Richtung Äfter gesetzt wird. Was passiert dann wiederum Richtung Pferd? Wir haben natürlich dann, wenn der Reiter zu weit hinten im Sattel platziert wird, abgesehen von der Reiterbiomechanik, die sich ändert, vorgekipptes Becken, Hohlkreuz, krampfiger Sitz, nicht ausbalancierter Sitz, haben wir natürlich auch vermehrten Druck im hinteren Bereich des Sattels. Und wir haben ja Verbindungen, muskuläre Ketten, gerade auch im Bereich des Rückens, Musculus longissimus dorsi, haben wir die direkte Verbindung zur Glutealmuskulatur und hier wieder die direkte Bindung zur Hosenmuskulatur des Pferdes. Also Musculus biceps, femoris, dann den semitendinosus, semimembranosus, alles Muskeln, die eben auch für die Pro- und Retraktion des Pferdes zuständig sind. Also hier eine große Auswirkung auf die Kinematik der Hinterhand haben. Und natürlich kann ein vermehrter Druck im hinteren Bereich dann auch Auswirkungen haben. Auch das, Spekulation von mir, könnte aber die Auswirkung sein. Aber interessant eben, was die Studie zeigen konnte, dass man tatsächlich messbar einen Unterschied in der Retraktion des Hinterbeins messen kann, wenn der Vorschnitt des Sattels reduziert ist. Spannend, finde ich. Und letztlich noch das erhöhte Kissen im vorderen Bereich, das ist ja so ein Klassiker, das muss ja nicht unbedingt die veränderte Statik des Sattels nur durch ein erhöhtes Kissen passieren. Also was passiert da? Der Sattel, der kippt in der Balance nach hinten ab, ist vorne etwas zu hoch, hinten etwas zu tief. Das können wir auch wunderbar hinkriegen, wenn zum Beispiel das Kopfeisen zu eng ist, haben wir das gleiche Phänomen oder aber auch wenn vielleicht hinten auch das Kissen zu flach ist, haben wir ja auch eine ähnliche Dynamik, dass die Statik da verändert ist. Und das führte bei den meisten Reitern dazu, dass die Harmonie zwischen Pferd und Reiter nicht mehr so gegeben war. Also, dass der Reiter hinter die Bewegung des Pferdes kam, das haben sie gemessen, indem sie die Bewegung des Brustbeines mit der Bewegung des Reiters verglichen haben und hier einen Index produziert haben oder generiert haben, der dann eben die Interaktion Pferd-Reiter beziehungsweise die Harmonie in der Bewegung feststellen konnten, ob der Reiter eher vor oder eher hinter der Bewegung war. Und tatsächlich in diesem Fall waren die meisten Reiter hinter der Bewegung. Und ich finde, das kann man sich eigentlich ganz gut bildlich darstellen oder vorstellen, wenn eben der Sattel nach hinten kippt, in der Balance nach hinten gekippt ist und der Reiter versucht, das zu kompensieren. Das sieht man oft im Leichttrab, dass die Reiter ja oft sehr bemüht und sehr weit aufstehen müssen. Ich habe das dann immer ganz gerne dann im direkten Vergleich nach der Anpassung, wenn der Sattel wieder gut in Balance liegt. Das ist also meine erste Frage, na und, muss jetzt noch viel aufstehen? Und das ist ja häufig dann die Antwort, ja nee, jetzt komme ich viel besser aus dem Sattel und ist gar nicht mehr viel Kraft nötig, um mich da eben in der Bewegung, mit der Bewegung des Pferdes zu bewegen. Und enorm, ne? Also 1 Zentimeter ist auch hier wirklich nicht viel. Und hat dann tatsächlich auch schon wirklich messbare Auswirkungen. Also das ist so ein bisschen die Bottomline von der Studie, die ich eben mir, wenn ich Anpassungen mache, auch immer wieder im Gedächtnis habe oder mir so ein bisschen so der mahnende Zeigefinger ist. Ja, ein paar Millimeter können wirklich einen Unterschied machen. Und deswegen, das soll jetzt überhaupt gar keine Angst machen oder was sein, aber deswegen finde ich, ist es halt auch immer super wichtig, den Sattel nach der Anpassung nochmal in der Bewegung gegenzuchecken, um dann eben auch die Veränderung nochmal, ja hoffentlich in einer positiven Auswirkung dann auf Reiter natürlich, aber vor allem auch auf das Pferd zu sehen, wie verändert es sich denn? Wie verändert sich die Beweglichkeit, die Kinematik des Pferdes? Ne? Ich nutze ja auch gerne die Ganganalyse dazu, um das abzugleichen. Wie verändert sich auch die Reiterbiomechanik? Wie sitzt er, wie fühlt er sich? Und letztendlich auch die Harmonie zwischen Pferd und Reiter im besten Fall dann auch verbessert. Ja, genau. Und das führt uns dann eigentlich auch schon weiter zum nächsten Interaktionsmuster oder zum nächsten Parameter. Wir haben jetzt die Auswirkungen des Sattels direkt auf den Reiter. Und natürlich, man kann es nicht abgrenzen vom Pferd. Der Reiter hat nun mal auch eine Auswirkung aufs Pferd gesehen. Und auch hier gibt es ganz interessante Studien, zum Beispiel die Studie von Russell McKechnie-Grier aus 2018, der schief sitzende Sättel untersucht und die Auswirkungen sowohl auf Reiter als auch auf das Pferd. Und jeder kennt das, wenn er mal ein Pferd und Reiterpaar von hinten gesehen oder vielleicht auch gefilmt hat. Ich mache das ja immer total gerne in der Sattelanalyse, um die die Schiefe von Pferd, Reiter, Sattel zu überprüfen. Jeder kennt das, dass viele Sättel eben so eine Tendenz haben, gerade im Leichtraben sieht man das gut, auf eine Seite zu rutschen. Und in der Studie konnte gezeigt werden, dass dieses Rutschen natürlich Auswirkungen hat. Also gerade wenn jetzt der Reiter auch asymmetrisch eben in dem Sattel einwirkt, hat das Auswirkungen auf die Kinematik des Pferdes. Wir stellen uns vor, wenn der Sattel zu einer Seite rutscht, so konnte die Studie das zeigen, war eine Ruckspitze unter dem Sattel und zwar auf der kontralateralen Seite. Und ich pflück das mal so ein bisschen auseinander, weil ich sehe das tatsächlich relativ häufig in der Praxis, wenn ich einen jetzt beispielsweise Sattel sehe, der auf der rechten Hand nach außen rutscht, also der auf der rechten Hand nach links rutscht, ist es häufig damit verbunden, dass der Reiter, die Reiterin rechts in der Hüfte abknickt und also ein bisschen nach innen in die Bahn abknickt. Und in dem Moment vermehrt Druck auf dem inneren, auf dem rechten Sitzbeinhöcker ausübt. Das Pferd also auch auf der rechten inneren Seite mehr Druck erfährt und dann der Sattel von rechts nach links rübergeschoben wird. Und das sieht man dann auch am Sattel tatsächlich, wenn man den abhebt oder vorher dann auch schon untersucht hat, dass das Kissen sich meistens dann auf dieser rechten Seite, wo der Sitzbeinhöcker mehr Druck ausübt, mehr komprimiert ist, das Sattelkissen hier flacher ist oder ja abgesessener ist, abgepolsterter ist und dann hier auch entsprechend nachgearbeitet werden sollte. Genau, das ist so der klassische Fall. Es gibt noch eine andere Version sozusagen, wenn der Reiter nicht abknickt in der Hüfte im Becken, sondern so rüber sich neigt. Also dass der ganze Oberkörper und auch das Bein so auf eine Seite, bleiben wir mal bei rechts bei dem Bild, insgesamt so rechts rüber neigt. Ohne Abknicken, ohne großes Abknicken der Hüfte, dann haben wir oft eher den Fall, dass der ganze Sattel mitgezogen wird auf die gleiche Seite und und dann eben auch auf der gleichen Seite vermehrt Druck ist. Also diese Kombination gibt's auch. Und was eben Russell dann noch zeigen konnte, war, dass eben dieser schiefe Sattel, also er hat einen schiefen Sattel mit dann später einem geraden Sattel verglichen. Er konnte eben sehen, also es wurde dann gerade angepasst, beziehungsweise mit Shins, also mit so Einlagen gearbeitet, dass der Sattel danach gerade war, konnte eben zeigen, dass natürlich dann auch der Reiter asymmetrische Kräfte auf das Pferd ausübt und das Pferd seinerseits dann wieder mit veränderter Gliedmaßenkinematik reagiert. Und zwar war es eine Veränderung in der Durchtrittigkeit des Pferdes. Da hängt auf jeden Fall die Sattelposition, das Sattelrutschen direkt mit der Gliedmaßenmechanik zusammen und unterstreicht eigentlich auch hier wieder die Interaktion. Also dass man das nicht wirklich trennen kann. Entweder ist der Sattel schief und setzt den Reiter schief und das Pferd hat also Probleme oder eine Auswirkung zumindest in der Beweglichkeit, in der Biomechanik. Oder der Reiter sitzt von vornherein schief, weil er schief ist. Oder das Pferd setzt uns schief hin. Also ne, auch hier gibt's ja wieder drei verschiedene Faktoren und drei verschiedene Ursachen. Und das gilt es tatsächlich, wenn man ursachenorientiert arbeitet, um dann eben auch nachhaltig und langfristig Lösungen anbieten zu können, dass das herausgefunden wird. Was ist denn hier eigentlich primär die Ursache, um dann auch das Problem zu lösen? Und das ist für mich ja auch immer so wichtig, das Pferd auch mit in den Blick zu nehmen. Deswegen nehme ich die Ganganalyse sehr wichtig in der Sattelanalyse, denn tatsächlich auch da gibt es wieder Studien zu. Ja, die wichtigste, ich sag mal, die Schlüsselstudie dazu ist von der Gruppe Greve und Dyson. In 2013 war das schon gewesen. Was sie nämlich zeigen konnten, war, dass die Biomechanik des Pferdes beziehungsweise die Gangmechanik des Pferdes, insbesondere auch die Symmetrie, Asymmetrie beziehungsweise subtile Lahmheiten des Pferdes, direkte Auswirkungen auf Pferd und auf Reiter und Sattel haben. Und zwar insofern, als eine Hinterhandlahmheit ein gleichseitiges Sattelrutschen verursacht hat. Also zum Beispiel, das Pferd war hinten links lahm und der Sattel ist auch in die gleiche Richtung gerutscht. Und das Spannende war, wenn dieses Pferde dann über Leitungsanästhesie vom Schmerz befreit wurden, temporär, war das Sattelrutschen weg. Und das ist natürlich ein ganz starkes Argument dafür, dass hier eine Korrelation besteht zwischen der Hinterhandlahmheit und dem Sattelrutschen auf die gleiche Seite. Und das ist super, super wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man so ein Sattelrutschen sieht. Natürlich kann man auf der einen Seite den Reiter so ein bisschen in die Pflicht nehmen und Asymmetrien und Schiefen auszugleichen, aber tatsächlich ist es sehr häufig sogar so, dass die primäre Ursache gar nicht vom Reiter oder vom Sattel herrührt, sondern vom Pferd. Und dann eben sekundär der Reiter schief gesetzt wird und natürlich in letzter Konsequenz der Sattel auch unterschiedlich belastet wird und dann auf Dauer auch schief wird. Genau, deswegen Augen auf, was die Pferdebiomechanik angeht mal wieder. Ich komme wieder zum Anfangsthema zurück sozusagen, denn eben ein teilweise auch subtil lahmes Pferd, also eine subtile Lahmheiten oder deutliche Asymmetrien, das muss nicht immer unbedingt gleich eine Lahmheit sein, das kann auch trainingsbedingt sein, kann eben auch zu Sattelrutschen führen und ja, und da kann man natürlich noch so viel als Reiter in die Physio gehen oder der Sattel kann noch so gerade wieder nachgepolstert werden, auf Dauer wird das Problem natürlich wiederkehren, wenn da nicht am Pferd gearbeitet wird oder das weiter noch diagnostisch abgeklärt wird. Für mich ein starkes Argument, die Ganganalyse mit in die Sattelanalyse zu nehmen, denn nur auf diese Weise können dann eben auch die Ursachen voneinander abgegrenzt werden und im besten Fall dann auch gelöst werden. Ja, und damit habe ich es eigentlich auch schon so ein bisschen alles miteinander verschmelzen lassen. Wir haben darüber gesprochen, wie der Sattel direkte Auswirkungen auf den Reiter hat. Mit Beispielen der verschiedenen Pauschendesigns, mit Beispielen von minimalen Änderungen des Sattels auf die Passform zum Reiter hin, wie diese Veränderungen, eine Veränderung bei der Biomechanik des Reiters, aber auch bei der Biomechanik des Pferdes zur Folge hatten. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass der Reiter mit seiner Asymmetrie, mit einem schiefen Sitz natürlich auch Auswirkungen auf das Pferd hat und umgekehrt das schiefe Pferd oder das asymmetrisch vielleicht auch lahme Pferd auch direkte Auswirkungen auf Reiter haben. Und so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Pferd-Reiter-Sattel-Interaktion total komplex, total spannend. Das unterstreicht mal wieder ganz dick und ganz rot eigentlich, wie wichtig es ist, in einer Sattelanalyse den Reiter bzw. den Sattel mit Reiter, mit Pferd in dieser Dreierkombination, in der Interaktion, in der Bewegung zu beurteilen. Denn ohne die Bewegung, ohne das Zusammenspiel der drei Komponenten kann man einfach nicht eine gute und korrekte Aussage treffen, ob denn der Sattel nun passt. Es ist nämlich so wichtig, dass nämlich nicht nur der Sattel dem Pferd passt, sondern der Sattel muss auch einfach dem Reiter passen. Mindestens 50-50, da gibt's eigentlich keinen Kompromiss, damit dann entsprechend auch das Zusammenspiel der drei Komponenten Pferd, Reiter, Sattel gut und harmonisch optimal erfolgen kann. Ja, und in diesem Sinne, wenn ihr weitere Wünsche habt, was einmal hier in der Saddle Science Series wissenschaftlich betrachtet werden soll, her damit. Mein nächstes Thema, das kann ich schon mal anteasern, wird sich mit der Sattellänge beschäftigen. Also wie lang darf denn nun ein Sattel sein und warum und wieso und wie finde ich das überhaupt? Da gibt es ja, ich sag mal, viele Missverständnisse in der Praxis. Und da wird es demnächst auch noch eine weitere Folge zu geben. Wenn ihr weitere Anregungen, Ideen, Wünsche habt, nur her damit. Ihr erreicht mich direkt über mein Kontaktformular auf meiner Website oder natürlich über Instagram. Wenn ihr mir noch nicht folgt, dann macht das gerne. Hier gebe ich auch immer wieder neue Tipps und Ideen weiter oder auch Ankündigungen. Ja, und apropos Ankündigungen, meine nächsten Live-Webinars und Workshops für August schon sind geplant. Schaut am besten mal direkt auf meiner Website. Ich verlinke das hier natürlich in den Shownotes. Das nächste Live-Webinar ist mein Klassiker, sozusagen Wissen statt Bauchgefühl, Sattelfitting wissenschaftlich fundiert für Pferdeprofis, Sattelexperten, aber auch für engagierte Pferdebesitzer. Da gehen wir direkt in die Anatomie des Pferdes rein, welche Punkte total wichtig sind zu wissen, mit welchen Schwierigkeiten man da manchmal zu kämpfen hat in der Praxis, um die überhaupt zu finden, warum die überhaupt wichtig sind und wie der Sattel dann entsprechend passen sollte. Das sind wirklich Step-by-Step Anleitungen, die jeder zu Hause selber nachmachen kann, die man seinen Kunden auch an die Hand geben kann, um dann eben auch ja relativ schnell und einfach sehen kann, ob der Sattel passt oder nicht. Und denn letztendlich gibt uns das Pferd mit der Anatomie die Passform vor und nicht umgekehrt. Ja, und im August sind auch noch Live-Workshops, also Vor-Ort-Workshops geplant. Einmal im Raum Bremen bei der VFD. Hier verlinke ich euch die Veranstaltungsseite, da kann man das direkt drüber buchen. Und Ende des Monats im Raum Hannover. Das ist ausgerichtet für Pferdetherapeuten und Sattelexperten. Ein super intensiver Tag, da freue ich mich schon total drauf. Das ist nur ein Tag, aber der wird's in sich haben. Und genau, weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Ja, ich freue mich natürlich mega, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal live auf einen der Workshops oder Live-Webinare. Würde ich mich mega freuen. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Freude im und am Sattel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!